Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Sie hören DRS2 mit Karin Salm am Mikrofon. Grenchen, dieses Städtchen am Jura-Südfuss, hat mit der Etablierung der Uhrenindustrie vor über 100 Jahren, vor allem in der Nachkriegszeit, einen beispiellosen Aufschwung erlebt, auch architektonisch. Und dann einen rapiden Niedergang, als es in den 70er Jahren in der Uhrenindustrie bös zu kriseln begann. Und trotzdem, Grenchen hat sich wieder aufgerappelt, bekennt sich zum reichen Bauerbe aus den 50er Jahren, legt Wert auf öffentliche Plätze und treibt die städtebauliche Entwicklung voran. Das sind alles Anstrengungen, die dem Heimatschutz gefallen, so dass er Grenchen mit dem Wackerpreis und damit mit erhöhter Aufmerksamkeit belohnt. Und darum reise ich hier in Reflexe mit Ihnen in diese scheinbar unscheinbare Stadt.
Grenchen Süd.
Gut 16.000 Menschen wohnen in Grenchen. Und trotzdem hat dieses Städtchen zwischen Solothurn und Biel, richtigerweise müsste man von einem verstädterten Dorf sprechen, trotzdem hat Grenchen gleich zwei Bahnhöfe, einen Süd- und einen Nordbahnhof. Ein bisschen übertrieben, mag man denken. Claude Barbe ist Architekt aus Bern und seit 1996 ist er hier in Grenchen Stadtbaumeister.
Der erste Bahnhof war Grenchen Süd, die Jura-Südfusslinie, die erstellt wurde. Und vor dem Ersten Weltkrieg wurde der Grenchenbergtunnel erstellt und da war die Absicht, dass Elsass, das damals noch deutsch war, an die Lötschberglinie zu knüpfen. Und ursprünglich hätte der Zug von Grenchen Nord in Richtung Büren geradeaus weitergeführt werden sollen, dann nach Bern. Und der Ausgang des Ersten Weltkrieges hat vermutlich diese Idee abgeschwächt, sodass die Linie dann abgedreht wurde in Richtung Biel. Und das ist wirklich eine Besonderheit. Das war vermutlich nie geplant, eine Umsteigesituation oder dergleichen zu bauen. Und diese beiden Stationen haben auch immer wieder die Entwicklung von Grenchen behindert oder erschwert, weil es war nie klar, welche Linie hat jetzt eine höhere Priorität, welche ist wichtiger. Letztlich hat doch die Südlinie obsiegt. Und auch in der ganzen Fahrplandiskussion mit den Bundesbahnen ist das immer wieder ein Thema, welcher Bahnhof hat Priorität.
Und haben Sie noch ein Beispiel, wo jetzt Grenchen eben aufgrund dieser zwei Bahnhöfe gelitten hat konkret, dass man das irgendwo sieht von der Stadtentwicklung?
Also die Stadtentwicklung ist so ausgelegt worden in den 50er Jahren, dass eigentlich eine lückenlose Entwicklung hätte stattfinden müssen. Man sieht das auch, dass zum Beispiel Einkaufszentren nicht voll im Zentrum sind, sondern etwas leicht in Richtung Südbahnhof und andere dann wieder Schwerpunkte Richtung Nordbahnhof. Wäre der Aufschwung der 50er Jahre geblieben, bis in die 70er Jahre oder weiter, würden Sie das heute nicht mehr feststellen. Und ich glaube, es ist der wirtschaftliche Einbruch, der dann eigentlich zum Stillstand geführt hat. Und darum haben wir diese nicht sehr dichte Situation oder auch diese Lücken, die man nur so erklären kann.
Und hat das auch damit dann zu tun, dass das Bild von Grenchen so ein bisschen ein löchriges ist oder Grenchen auch nicht ein wahnsinnig gutes Image hat?
Ich glaube, das Image ist nicht auf das zurückzuführen. Also ich glaube, das schlechte Image, das kommt von der frühen Durchgangsstraße, also die damalige Hauptachse Biel-Solothurn, welche über 20.000 Fahrzeuge täglich schlucken musste. Und das hat dann negative Auswirkungen auf die Liegenschaften und auf das Leben allgemein an dieser Straße gehabt. Und das war dann das Bild, welches dem Automobilisten zurückblieb. Und ich denke, letztlich hat das Image vor allem durch dieses rasche und oberflächliche Bild gelitten.
Seit 12 Jahren beschäftigt sich Claude Barbe mit Grenchen, mit diesem Ort, dem in den 60er Jahren aufgrund raumplanerisch euphorischer Studien ein rasanter Bevölkerungszuwachs prophezeit war. In Grenchen richtete man mit großer städtebaulicher Kelle an. Doch es kam anders. Während der Uhrenkrise in den 70er Jahren ging jeder dritte Arbeitsplatz verloren. Das Stadtbild wird heute da und dort löchrig. Architektonisch aber ist Grenchen vom Aufschwung der 50er Jahre geprägt. Claude Barbe steht vor dem Südbahnhof und blickt stolz auf das Kunstmuseum. links die frisch renovierte klassizistische Villa von Joseph Girardet. Girardet war Arzt und Politiker, der 1851 die geniale Idee hatte, junge Männer ins Welschland zu schicken, damit sie dort das Uhrenhandwerk lernten, um dann ihr Wissen in Grenchen umzusetzen. Und rechts ein markanter Neubau, mit einer großen Glasfront, trichterförmig in einen Metallrahmen gepackt, der mit den Jahren rosten wird. Dieser Bau, der Solothurner Architekten Stäubli-Schnieder-Mosimann, wurde vor einem Monat eingeweiht. Villa und der rostende Neubau bilden einen klaren Platz.
Ja, das ist bewusst so gestaltet, diese Ankunftssituation mit dem neu orientierten Haupteingang zum Bahnhof. Also Sie können eigentlich dieses Haus gar nicht übersehen. Und es soll eigentlich auch den Besucher aufmerksam machen auf unsere kulturelle Situation in Grenchen. Wir sind nicht nur eine Technologiestadt, sondern auch noch etwas Kultur. Also wir haben die drittgrößte Grafiksammlung, Originalgrafiksammlung der Schweiz. Und diese soll ja jetzt auch in diesem Haus gezeigt werden.
Jetzt ist es ja nicht nur das Haus, sondern wenn man hinter dieses neue Haus und quasi auch hinter dieses alte Haus, ein Haus von diesem Arzt Joseph Girardet hieß er, gerät, steht man plötzlich auf einem wunderbaren großen Platz. Was war die Idee da?
Also wir haben den Raum hier neu artikuliert, neu gestaltet. Das war früher eine unübersichtliche Situation, halb Park, halb Garten, halb öffentlicher Raum. Auch der Eingang war völlig falsch orientiert. Und mit diesem Eingriff haben wir gleichzeitig einen neuen Raum geschaffen, neu gestaltet. Man hat heute den Eindruck, dass mehr Raum entstanden ist, ob schon ein neues Gebäude am gleichen Ort steht. Also der Raum ist jetzt strukturiert, gebildet, gefasst.
Wenn wir aber schon von Räumen sprechen und wir uns hier rechts wegbewegen, sieht es fast ein bisschen provinziell aus, oder? Irgendwelche Markierungen auf dem Boden, wo Busse halten, es kommt ab und an ein Bus. Ich würde mich jetzt hier als Fremdling total verloren fühlen, mich hier zu orientieren.
Ja, das verstehe ich gut. Das ist in der Tat noch provinziell. Es ist aber auch hier die Absicht, diesen Raum neu zu packen, neu zu gestalten. Also die ganze Busumsteigesituation ist heute unbefriedigend. Da muss etwas geschehen. Auch der Übergang zum Bahnhof selbst, das hat noch Rangiergleise, die im Wege sind, die nicht mehr genutzt werden. Da sind wir mit der SBB im Kontakt und versuchen hier auch ein neues Projekt zu lancieren. Ob es ein Wettbewerb sein wird oder eine Parallelprojektierung ist noch offen. Aber dieser Raum, diese Ankunftssituation soll wesentlich aufgewertet werden. Das Kunsthaus war jetzt der erste Schritt und wir können nicht alles miteinander verkraften. Also pragmatisch, kontinuierlich gehen wir jedes Jahr etwas weiter.
Also dass jetzt irgendwie diese Ankunftssituation ein bisschen angenehmer oder ein bisschen klarer ist. Unangenehm ist es nicht, aber einfach ein bisschen klarer.
Klarer und auch urbaner und städtischer.
Schritt für Schritt scheint in Grenchen das Rezept zu heißen, immer schön der Finanzlage angepasst. 4 bis 5 Millionen Franken kann Claude Barbe jährlich verbauen. Das neue Kunsthaus hat 3,5 Millionen Franken gekostet. Sichtbar werden die Bemühungen, alt und neu selbstbewusst zu kombinieren, nicht nur hier, sondern auf der anderen Bahnhofseite, wo eine alte Uhrenfabrik in eine Werkstätte für Behinderte umgebaut wurde, ergänzt durch 2 moderne, kubisch schlichte Wohnbauten. Eine Kombination, an der der Heimatschutz immer wieder Freude hat. Wir wandern nordwärts die Bahnhofstraße hoch. Die Architektur der 50er Jahre ist omnipräsent. An der Bahnhofstraße residiert Boris Banga. Seit 1991 ist er Stadtpräsident. Wie all seine Vorgänger in diesem Amt ist auch Boris Banga Sozialdemokrat. Im Januar hat er die frohe Botschaft erhalten, dass seine Stadt den Wacker-Preis erhält. Unter anderem, weil sich die Stadt um das Bauerbe aus den 50er Jahren kümmert und die öffentlichen Plätze pflegt. Viele reagierten überrascht. Selbst Grenchner wundern sich, titelte die Basler Zeitung, und der Bund meinte, Wacker-Preis für hässliches Grenchen. Boris Banga zum schlechten Image seiner Technologiestadt.
Wir haben wirklich während, sagen wir jetzt, 50 Jahren ein Problem gehabt. Das war diese T5 diese Verbindung zwischen Solothurn und Biel die Grenchen zerschnitten hat mit 20.000 Bewegungen. Und dieses Durchfahren durch diese Stadt hat natürlich ein schreckliches Bild geprägt mit verlotterten Häusern damals, mit heruntergekommenen Läden. Und das hat über Jahrzehnte das Bild neben der Uhrenkrise in den 70er Jahren von Grenchen geprägt.
Jetzt ist ja interessant, eben Sie erwähnen eben diese Kantonstraße, die T5, und da haben Sie einen relativ interessanten Coup gelandet. Das hat ja auch den Heimatschutz gefreut, dass Sie diese Kantonstraße wieder eine Art zurückgebaut haben, verkleinert haben. War das von Anfang an jetzt auch in Ihrer Amtszeit klar, dass Sie hier draufspringen und das tun?
Nein, es hat sich eigentlich aus der Idee entwickelt, Grenchen hat ja, weil es nicht mittelalterliche Wurzeln hatte, kein Zentrum. Wir haben wohl einen Marktplatz, der stammt aus den 20er Jahren. Den wollte die Politik schon lange verkehrsfrei haben. Man hat immer nach einem Parkhaus geschrien. Diese beiden Dinge haben wir damals schon mit einem Architekturwettbewerb lanciert. Und dann kam eigentlich die große Chance des Autobahnbaus. Es kam die große Chance, die Auflage, man müsse den überregionalen Verkehr auf die Autobahn bringen. Und diese Chancen haben wir gepackt und konnten damit diese T5, diese grässliche Kantonstraße, eigentlich zu einem kleiner Zubinger Straße zurückbinden, weil wir den Verkehr, diese 20.000 Bewegungen, nicht mehr im Stadtzentrum wollten.
Jetzt klingt das so leicht, ich kann mir aber vorstellen, das war vermutlich eher ein Herkulesakt als ein Sonntagsspaziergang.
Man könnte eine böse Bemerkung machen und sagen, jede Gemeinde, die so etwas machen will, muss das sehr schnell machen, bevor die Politiker oder die große Bevölkerung die Pläne lesen kann. Nein, das ist etwas grob gesagt, aber man muss dranbleiben, weil am Anfang haben alle viel Mut, die wollen tolle Lösungen, dann kommen die ersten Reklamationen und dann darf man nicht aufgeben. Weil sonst bleiben sie auf der Hälfte des Weges stehen und haben Lösungen, die nicht befriedigen.
Diese 50er-Jahr-Bauten, also quasi auch die Folge des Aufschwungs in den 50er-Jahren, das intensiv gebaut wurde. Jetzt hat der Heimatschutz ja die Kampagne Aufschwung 50er-Jahre, also man will das Augenmerk lenken auf den Bestand der 50er-Jahre, dass sie auch das Zeug zum Denkmal haben. Sie haben viele Bauten. Was ist Ihre Strategie im Umgang mit diesen Bauten?
Also wir haben bei verschiedenen Schulbauten Renovationen gemacht. Ich muss vielleicht sagen, vielleicht hätte man, wenn man viel Geld gehabt hätte, andere Lösungen gesucht. Aber wir haben sorgfältig versucht, die öffentlichen Bauten mittels Architekturwettbewerben zu sanieren. Das ist nicht ganz einfach, wenn man die heutigen Energiestandards anschaut. Wir haben aber auch versucht, auf private Bauherren einzuwirken, dort, wo wir beteiligt sind, eine gute Lösung zu finden. Wir haben Publikationen gemacht über die 50er Jahre und das hat in der Bevölkerung eine Sensibilisierung erwirkt, die uns ermöglicht, auch in den Abstimmungen erfolgreich zu sein.
Jetzt muss ich aber das trotzdem noch nachfragen, Sie haben die Finanzen erwähnt. Also heißt das, war der sorgfältige Umgang mit den Bauten der 50er Jahre eigentlich das Glück, dass Grenchen wenig Geld hatte, sonst hätte man möglicherweise das eine oder andere Schulhaus abgerissen, weil Renovieren ist ja häufig so ein wenig mühsam, aber man kriegt dann auch nicht die guten energetischen Messdaten.
Also gut, ich glaube, abgerissen hätte man nicht, aber vielleicht hätte man solche Lösungen gemacht, die optimaler gewesen wären oder eben perfekt, und das hätte vielleicht die architektonischen Schönheiten zerstört.
Also da hatten Sie das Glück, wenig Geld zu haben.
Das kann man ruhig so sagen.
Jetzt erhalten Sie ja, kriegen diesen Wackerpreis verliehen am Samstag in Grenchen. Was bedeutet das jetzt für Grenchen? Was bedeutet das für Sie?
Es ist eine Anerkennung, dass wir was Gutes gemacht haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt eine Stärkung jetzt gegen innen. Es gibt aber auch eine Stärkung gegen außen, die zeigt, schaut's mal, hier ist nicht nur das hässliche Entlein, sondern ich habe gute Dinge. Und der wichtigste Punkt für mich persönlich als Politiker ist mit dem Wackerpreis die Verpflichtung, in diesem Wege weiterzufahren und auch gegen alle Widerstände zu versuchen, das Beste in der Stadtplanung, in der Entwicklung der bebauten Stadt zu erreichen.
Und was sind jetzt die nächsten Baustellen?
Die nächste Baustelle ist auch wieder eigentlich ein kleines Ding, aber das sehr, sehr gut überlegt werden muss. Es ist die Eingangspforte, der ganze Busbahnhof beim Südbahnhof, der noch nicht befriedigend gelöst ist. Für mich persönlich, und das ist dann eher noch Standortmarketing oder Wirtschaftsförderung, wir müssen unbedingt schauen, dass wir unsere guten Wohnlagen, die wir noch haben, meistens Hanglagen, möglichst gut überbauen. Und das ist nicht einfach. Und das sollten Projekte sein, die ins Stadtbild passen. Bei der städtischen Infrastruktur selber, wir arbeiten im Moment noch in der Sportstättenzone, das ist ja auch neben Schwimmbad von Beda Hefti, neben dem FC-Stadion, hat es schöne Bauten aus den 50er Jahren. Dort werden wir früher oder später eine Mehrzweckhalle hinzustellen haben, wenn das Geld reicht, die sich auch dort einpassen muss, und das dürfte nicht einfach sein.
Der Grenchner Stadtpräsident Boris Banger hat die Tribüne erwähnt. Einsam, aber prächtig und wie eine enorme Skulptur steht sie da in der Grenchner Viti. 55 Meter lang mit 1300 Sitzplätzen, überdeckt von einem stützenfreien Betondach. Ein Dach, das an ein gefaltetes Blatt Papier erinnert. Stadtbaumeister Claude Barbey.
Also der Vergleich mit dem gefalteten Blatt Papier ist absolut richtig. Es ist eigentlich eine Faltkonstruktion, wie sie in den 50er und 60er Jahren weit herum gepflegt wurde. Dies ermöglicht eine dreidimensionale Ableitung der Kräfte, was dann zu dieser schlanken Konstruktion führt. Also die Stärke des Tribünendaches ist durch diese dreidimensionale Form wesentlich schlanker ausgefallen.
Eben darum wirkt es so fein, aber die Tribüne wirkt irgendwo auch so ein bisschen fast überdimensioniert für Grenchen, das ja nicht wahnsinnig groß ist.
Das stammt aus der Zeit, wo der FC Grenchen in der Nationalliga A spielte, insbesondere aus der Zeit, als er sogar Cupsieger war. Und ich mag mich selbst noch erinnern, als beim Sportotto man abwägen musste, ob jetzt FC Zürich und Grenchen, wer gewinnt oder ob Young Boys gewinnt. Das ist alles aus dieser Zeit. Und ich denke, wäre dieser Erfolg vielleicht geblieben, dass noch ein Annexbau erstellt worden wäre, dass diese Tribüne heute gar nicht mehr so alleine als großes Bauwerk dastehen würde. Aber umso mehr sieht man jetzt auch die Qualität dieses Baues. Also wenn wir heute hier in diesem Raum weiterbauen oder etwas ergänzen wollen, wird man sich vermehrt Rücksicht auf dieses Bauwerk nehmen, als man es früher getan hätte.
Und was heißt das?
Die ganze Sportstättenzone hat eine übergeordnete Regel, also diese orthogonale Anordnung der Terrains und der Räume. Und diese gilt es zu respektieren, und insbesondere die Tribüne zeichnet eigentlich vor, wie weitere Bauten stehen müssen. Also man kann das als Vorgabe eindeutig aufnehmen.
Jetzt ist ja ein Detail, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen, dass der Architekt dieses Bauwerks hier mit diesem gefalteten Dach, dass das der Torhüter war beim FC Grenchen.
Ja, also Carlo Campoleone hieß er. Er war Architekt und zugleich Torhüter des FC Grenchen, also zur Spitzenzeit des FC Grenchen. Und ja, man kann es eigentlich nicht mehr vorstellen, dass heute ein Torwart gleichzeitig noch ein Stadion entwerfen würde. Das, glaube ich, ist heute wirklich schwer vorstellbar.
Gegenüber der Tribüne liegt ein Schwimmbad, entworfen vom Ingenieur Beda Hefti. Für den Heimatschutz ist es eindeutig eines der schönsten Freibäder der Schweiz. L-förmig sind die kleinen weißen Pavillons mit Pultdach angeordnet. Übers Eck betritt man die Anlage und man findet sich wieder in einem fantastisch modellierten Park. Linker Hand kommt man zum Restaurant unter einem feinen Vordach, rechter Hand geht's zum Sportschwimmbecken mit einem eleganten, ja fast schon extravaganten Sprungturm.
Ich habe immer den Eindruck, dass ich in einen Park komme, der auch ein Schwimmbad ist. Also es geht nicht in erster Linie um einen Schwimmbadbesuch, sondern ich weiß, wenn ich hierher komme, bin ich auch noch in einem Grünraum und einer bewusst gestalteten Landschaft.
Jetzt haben wir nur über die Landschaft gesprochen. Die Pavillons, die hier verteilt sind, so in einem großen L eigentlich, oder? So kleine weiße Pavillons mit Glasbausteinen zum Teil, dass das Licht reinkommt. Es hat auch so etwas Leichtes, Heiteres.
Ja, das ist natürlich eine bewusste Sprache. Es geht hier um eine Freizeitnutzung. Und die Farbwahl ist auf die einfachen Grundfarben reduziert, also gelb, blau, rot und weiß und dazu noch schwarze Bauteile. Und dadurch entsteht eigentlich diese Leichtigkeit und auch diese Ehrlichkeit.
Diese Ehrlichkeit, warum Ehrlichkeit?
Ja, wir arbeiten hier nur mit den Primärfarben, es ist nichts gemischt, gepuncht, das ist wie es sein soll. Und mehr braucht es nicht, die Natur übernimmt eigentlich den Rest. Im Detail sehen Sie zum Beispiel Stützen, welche Form und Funktion miteinander vereinen. Das heißt, dass zum Beispiel beim Knickpunkt in der Mitte der Stütze das Material stärker ist und am Ende und Fuß der Stütze ist sie viel schlanker, weil dort nur die Kraftübertragung stattfinden muss, aber kein Ausknicken. Und mit solchen kleinen Beispielen sieht man in dieser ganzen Anlage, wie eigentlich das Material, Form und Funktion miteinander verbunden wurden und gleichzeitig ein sehr ästhetisches Resultat erzielt wurde.
Also Sie sprechen jetzt von den Stützen beim Restaurant vorne, das gedeckt ist und dann noch so einen ganz wunderbaren Glaspavillon auch anbietet.
Ja, das ist einfach ein Beispiel in dieser ganzen Anlage. Es gibt auch den Sprungturm, welcher auch sehr raffiniert konstruiert ist, wo die Treppe gleichzeitig ein Zugband darstellt, welches das Umkippen der Anlage verhindert, des Sprungturms also verhindert. Es ist ein Zugband und gleichzeitig eine Treppe. Und das sind so Details, die im Speziellen in den 50er-Jahr-Bauten gesucht und auch gepflegt wurden. Und das finde ich eigentlich eine hohe Schule von Architektur und Ingenieurbaukunst.
Jetzt ist ja erstaunlich, Sie sind seit ungefähr 2000 daran, dieses Bad zu renovieren, zu sanieren. Und wenn ich gucke, sehe ich eigentlich kaum irgendwelche so aufgepönschten, haben Sie gesagt, irgendwelche noch zusätzlichen Bauteile. Warum war das für Sie so wichtig zu sagen, wir erhalten dieses Bad?
Also dieses Bad hat eine Sprache, also die Architektur ist sehr, so kräftig, dass man eigentlich sich zweimal überlegt, was man ändern möchte. Und dann, damit geht man auch mit einem gewissen Respekt hinter eine Sanierung, die Sie sonst vielleicht bei einem Bauwerk nicht empfinden. Und diese Kraft hat uns immer dazu gezwungen, zu überlegen, was korrigieren wir, wie korrigieren wir es, und damit es eigentlich vom Gesamtbild nicht keinen Schritt zurück geht, sondern dass es die ursprüngliche Idee des Entwerfers wieder zurückerhält.
Und das war von Anfang an klar, oder sind Ihnen hier die Denkmalpfleger im Nacken gesessen?
Bei diesem Beispiel ist uns kein Denkmalpfleger im Nacken gesessen. Also die Baudirektion der Stadt Grenchen hat eigentlich von sich aus immer bewusst dieses Objekt so behandelt, weil wir vielleicht intuitiv gespürt haben, es ist etwas Wichtiges.
Mit dem respektvollen Umgang mit den Bauten der 50er Jahre, das 1955 erbaute Grenchner Parktheater soll zum Beispiel bald unter Schutz gestellt werden, und mit der offensiven Kombination von alter und neuer Bausubstanz hat sich Grenchen den diesjährigen Wackerpreis verdient. Genauso wichtig ist aber auch, dass die Behörden 1996 die Nase im Wind hatten und beim Bau der Autobahn die Chance genutzt haben, die Kantonsstraße T5 zurückzustutzen und vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Aus der 12 Meter breiten vierspurigen Straße mit täglich 20.000 Fahrzeugen ist eine 5 Meter breite Straße geworden. Und dort, wo die ehemalige T5, die Solothurnstraße, und der verkehrsfreie Marktplatz aufeinandertreffen, bei diesem Übergang sind die Fußgänger heute die Könige. An diesem Übergang wurde die einst verkehrsreiche Straße in eine sogenannte Begegnungszone umgewandelt. Und dabei fällt etwas auf: Diese Bemühungen, städtebaulich zu korrigieren, sich um die Bauten der 50er Jahre zu kümmern und die öffentlichen Plätze aufzuwerten, haben Mitte der 90er Jahre begonnen, mit Claude Barbets Antritt als Stadtbaumeister. Der Stadtbaumeister als Mr. Wacker?
Ja, Danke für diese Bezeichnung, aber ich fühle mich eigentlich nicht speziell als Mr. Wacker. Es war immer mein Ziel, Schritt für Schritt dieser Stadt ein neues Gesicht zu geben. Also das war eigentlich meine Ambition, stetig hier etwas zu verbessern, zu verändern. Eigentlich eine Herausforderung, und ich habe das natürlich nicht im Alleingang gemacht. Ich habe auch Arbeitskollegen, die mich da unterstützen. Es gibt auch Politiker, die mich unterstützen. Aber es hat natürlich immer Momente gegeben, wo die Überzeugungskraft sehr im Vordergrund stand und man auch gefordert war. Und es war auch nicht immer einfach, gewissen Kritiken standzuhalten. Also das kann man im Nachhinein sagen, aber ich denke doch, dass Grenchen etwas verändern wollte.
Sie sind ja nicht hier aufgewachsen. Sie waren oder sind ursprünglich Architekt, waren tätig in Bern und sind eben in dieses, ja, ein bisschen hässliche Entlein gekommen. Wie war das?
Ja, das war noch eine schwierige Entscheidung in der beruflichen Laufbahn. Ich war damals 44 Jahre alt und ich wusste, das ist jetzt ein Schritt, der wichtig ist, wage ich ihn oder nicht. Und die Herausforderung war dann doch stärker, respektive der Glaube, hier etwas bewirken zu können. Und als ich kam, habe ich auch eine Erwartungshaltung gespürt. Also es wurde eigentlich erwartet, dass ich jetzt etwas bewege. Und das sind natürlich auch Voraussetzungen, die optimal sind, um dann wirken zu können.
Aber trotzdem, das andere, sich jetzt irgendwie von Bern mit auch so ganz seinen typischen Eigenheiten, oder? So eine schöne Stadt, hier in dieses Grenchen zu kommen. Eigentlich so fast, ich sage es jetzt ein bisschen böse, ein Provinznest.
Ja, das ist es immer noch. Es wird auch ein Nest bleiben. Also es ist illusorisch zu glauben, dass wir gleichwertig wie Solothurn oder Biel werden. Es ist eine regionale Kleinstadt und ich glaube, das ist auch wichtig. Und der Vergleich zu Bern, der hinkt etwas, weil erstens die Maßstäbe sind völlig verschieden und es gibt natürlich in Bern Dinge, die sind einfach gesetzt. Sie können nicht alle 10 Jahre einen neuen Baldachin planen oder erstellen. Ich denke, vom Städtebau her hat sogar Grenchen mehr Potenzial gehabt oder immer noch als zum Beispiel das Zentrum von Bern.
Und jetzt diese 10 Jahre ungefähr, die Sie jetzt hier in Grenchen wohnen, wie haben Sie diesen Ort lieb gewonnen oder haben Sie immer noch eine Ambivalenz?
Die Ambivalenz ist verschwunden. Also heute würde ich Grenchen durch alle Böden hindurch verteidigen. Ich habe auch gemerkt, dass das meine Familie auch tut. Am Beginn war es natürlich nicht ganz einfach. Es gab auch eine Art Hassliebe. Und was ich besonders erwähnen möchte, ist, dass die Bevölkerung, also die Grenchnerinnen und Grenchner, sind wirklich offen. Und das ist auch als Neuankömmling, als Auswärtiger, war es erstaunlich, wie die Aufnahme war. Also ich kann mir vorstellen, dass es in gewissen vergleichbaren Städten oder Orten im Kanton Bern eher zu Problemen führt als hier in Grenchen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Leute irgendwie offenherziger, offener sind?
Ich denke, Grenchen ist mit den Ausländern groß geworden. Also es ist ein Industrieort, heute nennt man es Technologiestandort. Und es war immer exportorientiert und immer abhängig von der Weltwirtschaft oder vom Befinden außerhalb der Schweiz. Und ich denke, das ist mit ein Grund, dass man hier zugänglicher oder offener ist für gewisse Fragen.
Morgen erhält Grenchen den Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes, 18 Jahre nach der Preisvergabe an Solothurn, jenes barocke Schmuckstück. Und für ihr Interesse an Grenchen, an dieser scheinbar unscheinbaren Stadt, bedankt sich Karin Salm.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.